Herzlich willkommen zum Podcast. Ich würde mich gerne einmal bei euch kurz vorstellen. Ich bin Muchel und ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt. Wir können heute alles über alles offen sprechen und ja, vielleicht erklärt ihr ganz kurz einmal, warum ihr hier seid, wie ich euch heute helfen kann. Nicht nur euch beiden hier, sondern auch den Hörern da draußen, was euch auf dem Herzen liegt.
Ja, also da würde ich gerne anfangen. Ich bin einfach im Moment ein bisschen traurig, bin heute Morgen aufgestanden und ja, es fiel mir ein bisschen schwer, weil mein Lieblingsverein, der HSV, hat gestern verloren, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich bewegt, weil ich mir dachte, ich verstehe es irgendwie nicht, ich weiß nicht warum, vielleicht kann mir das einer erklären und ja, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass wir gewinnen.
Finde ich gut, dass du so offen darüber sprechen kannst, jetzt so mit einer Nacht dazwischen. Gato, ich weiß nicht, liegt dir irgendwas auf dem Herzen?
Ja, hi, ich bin Gato, 37 Jahre alt, seit 32 Jahren HSV-Fan und ich bin wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich da sein würde, aber ich bin wieder genordet, geerdet worden vom HSV und versuche heute Kraft zu sammeln fürs Wochenende.
Ja, meine Aufgabe wäre es jetzt, so eine Störungsanalyse zu machen und irgendwie die Ursachen, Symptome, den Verlauf auch von euch so ein bisschen zu analysieren und ja, mit dem Problem zu arbeiten und dann am besten, ja, vielleicht könnt ihr auch nochmal so ein bisschen eure Erwartungen an diese Folge nochmal so ein bisschen an mich rantragen, dass ich auch an da so ein bisschen dran arbeiten kann und ja, ich will euch da gerne mitnehmen.
Also ich würde mir da Ehrlichkeit, Offenheit
ja.
Und ja, ehrliche Kritik, aber auch einen positiven Ausblick wünschen, sodass man irgendwie Kraft schöpfen kann und wieder Mut fassen kann, doch wieder zusammen gegen Darmstadt, in Darmstadt, was reißen zu können.
Jungs, ich finde schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir starten in die Folge.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau!
Was ein Intro, Muchel, aus der kalten Hose.
Da hast du uns auch überrascht. Also ja, wir haben mitgespielt. Das war nicht abgesprochen vorher.
Nö. Ja, ich habe gerade gesagt, lass uns das mal. Ich hatte gerade so einen Gedankenblitz, weil ich die Instagram-Stories durchgescrollt bin. Und ich glaube, also wir schreiben ja immer, sagen es ja immer so, spaßeshalber, irgendwie diverse Leute haben uns geschrieben, aber es haben tatsächlich echt viele Leute geschrieben, so, ey, bitte therapiert uns, mein Psychiater, mein Therapeut, ey, die Leute in Hamburg, die Therapeuten, die müssen sich heute vor Anfragen kaum hätten retten können. So, und deswegen dachte ich, starten wir mal rein in so eine Therapiestunde, nicht nur für uns drei hier, wir sind ja heute nur zu dritt, ich nehme dir das mal eben vorweg, denn Pia ist arbeiten.
Therapeut. Achso, ja.
Okay. Pia ist schon beim Therapeuten.
Pia ist direkt
zum Therapeuten. Sie hat aufgegeben und hat...
Sie nennt es Arbeit. Ja.
auch das kann...
Aufarbeiten
es ist es. Aufarbeiten und es kann ja auch eine Art von Therapie ist, sein, ja. Also jeder bewältigt seinen Frust ja anders. Pia versinkt dann gerne in Arbeit. Nein, dementsprechend sind wir nur zu dritt und versuchen uns heute mal so ein bisschen durchzukämpfen aus diesem doch harten Wochenende.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen dazu, ich hatte ähnlichen Gedanken, der hier reinpasst. Und zwar war es so, dass ich finde auch, die Fallhöhe war extrem hoch. Es war ja alles angerichtet nach den Ergebnissen. Die Sonne schien, in meinen Augen prächtige Stimmung, Sonntag, man hat sich richtig gefreut. Ich dachte, es passiert jetzt und wir machen den Riesenschritt Richtung erste Liga. Und dann muss ich sagen, ohne jetzt zu sehr aufs Spiel und so einzugehen, fand ich es einfach krass. Das ist mir echt selten passiert. Ich kam heute zur Arbeit und innerhalb von, also jeden, den ich gesehen habe, so innerhalb von 5 Minuten, weil ich es auch dann immer schnell abgebügelt habe. Ich war gestern nach dem Spiel krass enttäuscht. Also ich saß da so ein bisschen ratlos und habe so mit dem Kopf, bin so im Gedanken versunken und dachte, echt, habe ich selten. Ja, entweder man ist wütend oder man freut sich. Aber gestern war ich so ein bisschen so, ey, Alter, ich bin richtig tief genervt, so richtig tief. Und heute Morgen gab es dann gleich die Fünffachschelle von 5 Leuten, die dann mich darauf angesprochen haben. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, weil was soll ich anderes sagen, als alles ist scheiße. Beim nächsten auch alles ist scheiße, beim übernächsten auch alles ist scheiße. Dann gehe ich schnell, blocke ich schnell alles ab und höre nur nebenan, wie die Leute drüber reden. So. Und da muss ich sagen, dachte ich mir in dem Moment, wow, Kai, also wenn es dir schon so geht, wie krass muss das für Spieler und Trainer und Verantwortliche sein, die damit auch wirklich arbeiten. Also die nicht sagen können, ja, okay, scheiß drauf, ich block das ab, sondern die wirklich eine beschissene Woche vor sich haben. Also da muss ich sagen, hatte ich dann doch nochmal psychologisch ernsthaft Respekt vor den Konsequenzen, wenn du da beruflich oder noch tiefer als wir involviert bist.
Lustigerweise hat man es ja immer nach so Spielen, dass irgendwelche Leute einem schreiben, um einen zu necken, die jetzt keine HSV-Fans sind wie wir, um uns nochmal so einen reinzudrücken. Aber irgendwie lustigerweise hatte ich das jetzt so die letzten Wochen nicht. Also ich habe das Gefühl, dass selbst Leute, die sich eigentlich freuen, uns einen reinzudrücken oder uns irgendwie so zu piesacken, dass selbst die gerade so dieses Gespür dafür haben, zu merken so, es ist gerade
tragisch.
Es ist gerade wirklich nicht angebracht. Es ist, das trifft selbst die Leute, die sich eigentlich darüber freuen, uns einen reinzudrücken.
Es ist verrückt. Ich auch heute, auch kleine Anekdote, wo ich meine Tochter immer neuerdings zur Kita bringe, wohnt in der Nähe irgendwo unser Coach, Merlin Polzin. Mhm. Und ab und an winke ich ihn so, oder man sieht sich so, wie am Auto vorbeifährt. Ich dachte mir so, ey, wenn der jetzt heute Morgen vorbeifährt, so zufällig irgendwie so ein Schritttempo oder keine Ahnung, was würdest du ihm sagen? Also, davor hätte ich immer irgendwas gewusst, so, ne? Und jetzt ist so, ja, weiß nicht, sollst du weiter sagen, Kopf hoch und es ist so, es war wirklich das erste Mal und ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass wir.
Man hätte beschämt weggeguckt, so nach dem Motto, wir haben uns nicht gesehen.
Ja, ja. Also ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir diese Saison nochmal an diesem Punkt sind. Ich hatte es in der Insta-Story zum Schluss irgendwie geschrieben. Mitte der zweiten Halbzeit ist. Es kam das Gefühl hoch, was ich seit einem Jahr nicht mehr hatte und was ich davor jedes Jahr hatte. Und zwar dieses, wir sind oben dran, aber es gleitet uns gerade derartig davon. Und das hatte ich bei den ersten beiden, also Niederlage und Unentschieden, hatte ich das nicht. Und jetzt,
ja. Und lustigerweise, es hat sich ja eigentlich gar nicht so viel verändert von der Tabellensituation, ne?
Im Gegenteil, wenn du sagst, dass immer weniger Punkte im Pott so vergeben sind,
ja,
dann ist es eigentlich wirklich kaum schlechter geworden. Aber ich finde, man hat sich in eine Situation gebracht, man hatte so oft die Chance jetzt so.
Wir hätten schon aufgestiegen sein können.
Das ist wie jemand, der sich ständig wieder neue Probleme macht. Ja, der es einfach nicht einfach haben will, der es einfach nicht gechillt haben will, der es einfach nicht schön haben will. Jemand, der sich so fast schon selbst verletzen möchte. Dieses, dir wird es immer vor die Füße gelegt und du machst es dann nicht. So, und das ist das, was mich wahnsinnig macht und das ist auch das, was mich so jetzt so ein bisschen langsam verkrampfen lässt. Also ich bin nach wie vor, möchte ich ganz klar sagen, vom Aufstieg überzeugt, haben mir auch tatsächlich in den ganzen Krisenmomenten, war das der einzige Satz, den relativ viele noch gesagt haben, ja, wir gehen trotzdem hoch. Mhm. Ich bin auch sogar davon überzeugt, wenn wir in Darmstadt jetzt nochmal unentschieden spielen oder verlieren, sage ich, ist der Zug immer noch nicht abgefahren, nur ich habe kein Verständnis dafür, wie man sich in so eine beschissene und verkrampfte Situation bringen kann, wie sie jetzt da ist. So, das ist nicht nötig.
Einfacher hast du es gerade einfach nicht auf dem Tablett serviert bekommen, als einfach nur, du musst es einfach nur versenken.
Seit Wochen spielt die ganze Liga von uns und keiner hat anscheinend Bock aufzusteigen aus dieser, also noch selbst Köln nicht, die auch irgendwie verlieren und unentschieden spielen und whatever, also es ist wirklich ein Drehbuch-Krimi, der sich da abspielt. Kai, du hast auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, wir hatten auch davor gesagt, so, wer sitzt da am Regiepult der zweiten Fußball-Bundesliga und
das kann nur ein Affe sein. So
fügt gerade irgendwie alles zusammen, dass der HSV irgendwie erst Abstand und verliert und keine Ahnung, jetzt kommen die anderen nochmal hin und gibt's noch das Wundergefühl so bei Lautern und whatever, so, die alle waren schon 8-mal raus aus dem Aufstiegsrennen und sind jetzt wieder drin und es ist wirklich richtig abgefahren und eigentlich müsste man.
Bis zu welchem Platz kann noch aufgestiegen werden? Es ist, glaube ich, bis Platz 8.
Karlsruhe, klar.
Ja.
Selbst Hannover, die haben 4 Punkte, sind die hinter der Relegation.
Ja.
Und dann als Dritter steigst du auch noch auf. So 4
Punkte Nürnberg ist ja nichts. Wie viel?
Nürnberg hat 5 Punkte, das geht ja auch noch. Also bis zum 10. Platz eigentlich schon, ist alles drin, obwohl Nürnberg schon lange weg war. Aber es ist. Es ist reine Kopfsache. Für mich, die Nerven liegen blank. Es war der Beweis, schwarz auf weiß hast du es jetzt gehabt. du hast es gesehen, grausam. Und jetzt, eigentlich müsstest du, wenn du jetzt der Truppe sagst, ey, 31. Spieltag, ihr seid 3 Punkte vorne und let's go, die Laune müsste überragend sein. Also wenn wir ein anderes Szenario nehmen, wir hätten nicht 53 Punkte und Magdeburg hätte nicht 50 Punkte, sondern wir hätten irgendwie vom letzten Spieltag hätten beide Vereine 60 Punkte und 60 Punkte gehabt und HSV hätte jetzt gewonnen und Magdeburg hätte verloren und wir wären 3 Punkte davor, noch 3 Spieltage und wir hätten gesagt, wow, super geil. Aber momentan ist halt alles scheiße und das ist halt die Riesenaufgabe, die jetzt der ganze HSV, die ganze Stadt, alle lösen müssen, denn die Unsicherheit.
Ja, in erster Linie müssen es die Spieler lösen.
Die Spieler
also,
und
dann, ich glaube, ja, von allen anderen ist es, also in der letzten Woche, um das mal so ein bisschen deinem chronologischen Verlauf der Woche vor dem Spiel jetzt gegen Karlsruhe so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Die aktive Fanszene, die Ultras waren mit einer großen gesammelten Truppe, waren sie beim Training und haben mit der Mannschaft gesprochen, haben sie nochmal darauf eingeschworen, haben gesagt so, ey, wir stehen hinter euch, wir werden euch komplett supporten. Wir werden alles dafür tun, dass ihr habt die komplette Rückendeckung, gebt einfach Gas, ey, so nach dem Motto, und nicht nur deren Traum der Ultras, sondern der Traum von allen, wieder aufzusteigen. Ey, ihr seid so nah wie nie, tut alles dafür.
Also euer Kopf muss gar nicht verkrampfen, wir stehen hinter euch.
An uns liegt es schon mal gar nicht. So. Und Merlin Polzin hat in der Woche vorm Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, das Volkswagenstadion ist am Sonntag kein Ort für Zweifel, sondern ein Ort der absoluten Überzeugung. So, also man ist mit einer breiten Brust, man ist mit einem Selbstverständnis. Bis auf Muheim muss, kann man ja sagen, dass eigentlich alle Spieler fit sind.
Dompe verlängert.
Dompe vorm Spiel verlängert. Jubel. Kai, du hattest es lustigerweise in die WhatsApp-Gruppe auch geschrieben, das Stadion ist so laut wie noch nie.
Natürlich
ein bisschen übertrieben. Ich weiß, was du meintest. Du merktest überall, egal mit wem du gesprochen hast, jeder war schon am Rechnen. Der Sieg gegen Karlsruhe war für jeden eigentlich komplett eingeplant. Unsere Heimstärke, gut, ein Ausrutscher jetzt zu Hause, ne? Aber ansonsten unsere Heimstärke, die uns das ganze Jahr über schon begleitet. Alles ist eigentlich dafür angerichtet gewesen, jetzt gegen Karlsruhe 3 Punkte zu Hause einfach in Hamburg zu lassen.
Sehr griffiges Warmspiel, also zumindest sehr konzentrierte Torschüsse. Klar sind die Torschüsse ohne Gegnereinfluss, ne, und ohne Sichteinschränkungen, also immer der komplett freie Torschuss. Da schießen die natürlich immer 3-mal so gut auf Tor wie unter Gegnereinfluss in der Bewegung. Aber das sah schon aus wie Zucker da. Du hast gesehen, wie die Mannschaft aber trotzdem sehr heiß war, die Fans angefeuert hat. Es war so eine Feieranstimmung. Also
immer wieder mit Reißigen haben sie die.
Reiß vorne weg, genau. Reiste regelmäßig schon beim Warmmachen die Arme hoch. Also hat mich total gecatcht. Hab dann auch, sofort einen Huni irgendwie auf Sieg HSV gesetzt. Obwohl ich ja vorher, wie man hier im Podcast weiß, noch ein großer Zweifler war. Aber dachte so, ja, okay, jetzt Platz der Knoten. Das ist die Stimmung, die wir brauchen. Das ist der Spirit, den wir brauchen. Ja, und da...
Dann ging es los und es war... Die ersten 5, 6 Minuten, 10 Minuten war noch immer so eine Arme hochreißen und ja, wir schaffen es und so ein bisschen Zweckoptimismus und... Es ist aber nie der Knoten geplatzt. Also da war
dann haben wir ein paar Sachen gesehen, die wir schon öfter gesehen haben, ehrlich gesagt, finde ich. Und zwar haben wir dann gesehen, dass der HSV überhaupt nicht dominant war. Also selbst das war unabhängig davon, ob sie viel Ballbesitz hatten oder nicht. Sie haben sich keine gefährlichen Torchancen rausgespielt. Sie waren erneut nicht so, dass man die Zweikämpfe für sich gewinnen konnte, die engen Zweikämpfe. Der Ball ist immer so ein bisschen eher zum Karlsruher als zum Hamburger gesprungen. Und ich finde, dann sah man eher so eine Verunsicherung und das hat mir schon in der Saison jetzt öfter nicht gefallen. Also wenn
gerade zuletzt nicht, ne? Also genau. Ich finde, wir sind eine ganze Zeit lang sind wir immer komplett über dieses Angriff ist die beste Verteidigung gekommen, sind immer früh reingegangen, haben im Mittelfeld extrem hoch auch gestanden und gepresst und haben quasi schon extrem früh angegriffen und haben dadurch natürlich auch unseren eigentlichen Schwachpunkt, was wir immer so ein bisschen rausgearbeitet haben, die Abwehr dadurch entlastet, weil wir einfach immer ziemlich früh ins Pressing gegangen sind.
Es gibt mir nicht einen Punkt, ein feiner Unterschied ist, wenn du ins vierte Viertel, also ins offensive Viertel reinkommst und da zum Abschluss kommst oder zu Torschüssen, die dann irgendwie 2 Meter übers Tor fliegen, ja, das ist was ganz anderes, als wenn der Pass, der ins letzte Viertel gepasst wird, immer schon abgefangen wird oder du schon so unter Druck bist im dritten Viertel, dass der Ball da schon wieder Schluss ist. Also da merkst du immer so, der Druck fehlt, ja, wir sind jetzt nicht ein Schritt mehr und wir schießen das Tor, sondern es fehlen immer noch 2 Schritte. Wir sind noch nicht mal beim letzten Schritt. Ja. Und das finde ich, hat man jetzt schon oft erkannt. Und das gepaart mit im Mittelfeld, dass es immer so 50-50 Zweikampfquoten sind, so, wo man ja theoretisch von der spielerisch starken und überlegenen Mannschaft vom HSV, was in Bezug auf den Kaderwert und die Qualität der Spieler, geht man ja davon aus, habe ich auch nicht gesehen. Also da hat Karlsruhe uns dann auch so zweikampfmäßig im Griff gehabt und ja, das ist dann so vom Aussehen zu wenig.
Ja, da fiel auch irgendwie schon der Gegentreffer und ich dachte erstmal so, was ist denn jetzt
aus los? Nichts.
Ne? Aus dem Nichts. Wir haben das Spiel irgendwie ein Stück weit kontrolliert, aber wir haben es halt, wie schon gesagt, nicht dominiert. Also es war nicht das erhoffte Feuerwerk und da, ich glaube, das haben sich die Spieler auch selber erhofft und haben dann so gemerkt, scheiße, ist ein bisschen Sand im Getriebe und ja, dann ist
absolute Fehlpassquote auch, ne? Also wie viele Fehlpässe da, also da fehlt es einfach gerade im Moment, du merkst einfach, dass der Kopf gerade zu sehr rattert, dass sie einfach gar nicht in dieses...
Kein Flow.
Kein Flow oder das ist einfach, dass der Druck doch zu groß ist, dass sie damit irgendwie nicht umgehen können, dass da doch zu viel auf den Schultern...
Und das hätte ich diese Saison einfach nicht mehr gedacht. Also ich dachte, das Team ist jetzt so... neuer, voller Selbstbewusstsein und kann sich aus solchen Situationen dann selber rausretten, sei es nicht spielerisch, dann halt irgendwie mit Standards, Muhammad hat gefehlt, aber irgendwie halt ein Tor machen oder mit individueller Qualität, aber da ist der Leistungsabstand halt nicht so groß genug zu den anderen Teams, dass du das dann mal eben so wettmachen kannst.
Genau, und das ist auch das, was mich stört. Also wenn du das Spiel kontrollierst, aber nicht dominierst und dir keine Torchancen erspielst, das ist nicht befriedigend, aber das gepaart mit man läuft immer wieder in Konter rein und wirkt wackelig hinten und im Mittelfeld, also ackert dann im Mittelfeld nicht alles rapide weg und wirkt dann hinten noch für Kontertore anfällig, das ist dann einer zu viel. Also vorne nicht die Dominanz haben und hinten dann die Gegentore kassieren, eins von beiden musst du verhindern. Naja, in dem Fall musst du, glaube ich, Karlsruhe ein bisschen müde machen. Ja, also für die geht es ja nicht mehr um so viel. Und in der 60. Minute, jetzt wieder, okay. Aber
für die war das Do-or-Die-Spiel, also um oben dran zu bleiben.
Ja, okay, jetzt sind sie oben dran so. Aber da denke ich mir so, ey, nach 60 Minuten, wenn die sich aufgeopfert haben, dann werden da auch mal die Kräfte schwächer so, ja. Und du gibst denen so unglaublich viel Luft, wenn sie dann immer in Führung gehen. Ja, dann geht der Plan auf, dann sind die Beine wieder leichter. Und nochmal, ich habe nur in der ersten Halbzeit, das zieht sich dann weiter, aber wir sind ja noch in der ersten Halbzeit, ich habe nur bei Dompe und bei Reis gesehen, das waren zwei Spieler, die es in dem Spiel geschafft haben, finde ich, ihre Qualität auf den Platz zu bringen. Ich finde zum Beispiel, das war jetzt auch, darüber können wir später nochmal reden, Davy Selke hat mir da auch leider jetzt von der Performance nicht mehr so gut gefallen, trotz Elfmetertor. Das finde ich schon wieder geil, dass er da den Mut hat und das macht. Den macht auch nicht jeder rein. Aber der Rest, war weit weg von seiner Performance, die ich erwarte.
Polzin hatte in der Woche vorher noch gesagt, vielen Dank an Pia nochmal, die uns das wieder rausgearbeitet hat hier, dass man sehr über den Ballbesitz kommen möchte gegen den KSC und das anstrebt. Mit 57% Ballbesitz ist das jetzt nicht eine Quote, die jetzt besonders gut war. Und für mich ist absoluter Spiel verloren gegangen übers Mittelfeld, weil ich finde, dass das in den letzten Wochen einfach unser größter Schwachpunkt ist, dass wir im Mittelfeld einfach nicht mehr so griffig sind, wie wir es zum großen Zeitpunkt oder großen Teil der Saison war und dadurch uns eben genau durch so eine Kontersituation und so eine Dulli-Tore, die es ja am Ende dann doch sind, einfach das Leben unheimlich schwer machen. Und du merkst es einfach, dass so ein Karabetz im Moment einfach überhaupt nicht in Form ist, schon seit bestimmt 5-6 Spielen einfach überhaupt nicht mehr den Zugriff bekommt, früh ausgewechselt wird, ein Ferrei einfach überhaupt eine ganze Zeit lang war verletzt, dann war er mit der Nazi unterwegs, auch nicht in den Tritt bekommen ist. Du hast einen Richter, der auch nicht den Zugriff mehr oder den Zugriff noch nicht einmal überhaupt den Zugriff hat und wenn er trifft, dann nur die Latte oder den Pfosten. So, dann hast du im Mittelfeld eigentlich nur, in Anführungsstrichen, einen Reis und einen Dompe. Und Dompe, muss ich sagen, der gefällt mir seit ein paar Wochen auch nicht mehr so gut, weil man einfach merkt, dass ihm einer wie Muheim fehlt.
Meffert
jetzt auch verletzt gewesen, auch nicht richtig in Tritt. Ich finde, dass ein Elfhardli im Moment auch seiner Leistung hinterherläuft. Also es ist gerade in der Crunch-Time, sind einfach die Spieler, die vorher einfach deutlich besser in Form sind, kommen gerade nicht mehr so zum Zug und bringen nicht das auf die Kette, ich würde auch sagen,
obwohl Glatzel jetzt schon viele Einsätze hatte, ja, wirkt er auch noch total langsam und unfit. Ja, also anscheinend, er wird ja auch nicht annähernd fit sein, sonst würde der Coach ihn ja auch mal früher bringen. Königsdorfer ist jetzt auch nicht mehr der gesetzte Spieler. Also da hast du jetzt mit Selke, Glatzel und Königsdorfer auf einmal, wo du sagst so, ey, das war die Schatzkiste von uns. Ja, da geht immer was. Hast du jetzt, und das ist ja, ich meine, der HSV belehrt einen, auch im positiven Sinne immer eines Besseren, aber wenn du so die ganzen Spielerformen jetzt aufzählst, ja, nicht nur aus dem letzten Spiel, sondern auch aus den Spielen davor, dann hast du halt wenig Hoffnung für Darmstadt, ja, dass diese Spieler, also da müssen ja nicht, da muss ja nicht nur ein Spieler jetzt mal wieder sich den Arsch aufreißen, sondern müssen ja, also Arsch aufreißen im Sinne von perform, sondern diverse Namen, die wir gerade genannt haben, müssen da ja mal wieder zwei Gänge hochschalten. Und das ist halt das, was einen so entmutigt.
Ich finde doch erschreckend, wie sehr Muheim fehlt. Also ich finde, das fällt einfach immer mehr auf. Du merkst, dass die Flanken einfach nicht mehr so kommen. Bei Standards, dass unsere absolute Stärke, die wir ja nun in diese Saison rausgearbeitet haben, kommt überhaupt nicht mehr.
Die hatten ganz wilden engen Plan. Die
immer, auf dem zweiten Pfosten.
Auf dem zweiten Pfosten, das war auch, glaube ich, geplant. Weil das
auf jeden Fall.
Selke tatsächlich. Selke, ja. So.
Nicht einmal Druck dann auf den Kopf bekommen. Immer nur so im Rückwärtsfallen das Ding irgendwie so.
Das Ding ist in die Hose gegangen.
Sahiti, so sehr ich auch diesen Wirbelwind mag und er engagiert ist, aber auch die Flanken kommen im Moment einfach nicht an. Und das merkst du einfach, wenn du denn vorne so einen drin hast wie Selke, der davon lebt, dass er mit Flanken gefüttert wird, und so ein Muheim, der ihn einfach als absoluter Flankengott die Saison ja auch agiert, da merkst du einfach, dass er extrem fehlt.
Ich bin gespannt, hinterher auf den Ausblick, wie man, also in was flüchtet er sich jetzt? Flüchtet er sich in die Offensive, flüchtet er sich in die Defensive? Beides, denke ich mal, riskant, aber um nochmal beim Spiel zu bleiben. Auch ganz wild, machst du das 1-1, Elfmeter gut rausgeholt, irgendwie, war das Karabetz eigentlich?
Karabetz,
ja, ne? Ich hatte das so halb gesehen. Irgendwie aus dem Nichts, und dann fängst du das 2-1 vor der Pause. Ja. Das ist eigentlich ein Momentum, wo du irgendwie aufs 2-1 gehen musst. Und ich hatte es schon im Insta geschrieben, so, ey, bitte vor der Pause das 2-1, weil danach ist wieder so ein Rumgeeier und irgendwie jetzt versuchen, mal irgendwie einen Flow aufzubauen. Du hattest noch so 5, 6, 7, 8 Minuten. Und dann fängst du dir das Tor, und in der zweiten Halbzeit kann man es eigentlich zusammenfassen, irgendwie ist nicht viel passiert, man hat so ein bisschen gedacht, so jetzt vielleicht immer die Endphase, oder dann kommt Glatzel rein und Königsdörfer, aber es gab nix, einen Push, zum Schluss gab es keine richtige Chance, also wirklich schwach.
Und Karlsruhe hat im Endeffekt ab der 60. Minute haben sie auf Zeit gespielt, ne? Also
ja, sei ihm gegönnt, also was ist gegönnt, ne? Verständlich irgendwie,
ne? Sehr zweikampfstark haben sie dagegen gehalten. Das kann man ja auch durchaus loben, so. Da haben sie dann alles, also haben sie ihre komplette Performance rausgeholt, ne? Also das Karlsruhe hat da 100% abgerufen. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob es irgendeine vergleichbare Liga in Europa gibt, die so im Sinne der Tabelle ausgeglichen ist, weil, also nochmal, das hat HSV nicht exklusiv, ich betone es immer wieder, es scheint ja keine Mannschaft in der zweiten Liga dazu in der Lage zu sein, konstant die Qualität auszuspielen, ja. Und das,
man könnte sagen, die schlechteste zweite Liga
aller Zeiten. Ja, oder die Defensive, oder die zweite Liga ist die krasseste Qualitätszerstörer-Liga so vom Spielstil, weil Mannschaften wie Karlsruhe einfach darauf perfektioniert sind, spielerisch agierende Mannschaften im Zaun zu halten mit einem Zweikampfstärke, so, aber also, sorry, das kann es nicht sein, das weißt du, dass dich, also man wusste, dass KSC genau so auftreten wird.
Was sagt ihr zu Hefti?
Ja, also, schlecht. Also ich sag mal so, die Leute, die ich schlecht fand, war von vornherein Hefti. Mit Mikkel Bronzy gewinnst du jetzt auch nichts, der hat jetzt nicht die, obwohl ja schon ein, zwei unglückliche Situationen hat er dann doch gehabt. Selke fand ich auch schwach. Mhm. Das waren so die drei. Karabetz fand ich irgendwie noch okay. Also auch gerade, weil ein Elfer rausgeholt hat, irgendwie dann schon nochmal so eine für den HSV, er hat ja eigentlich ein Tor rausgeholt irgendwie. Und das hat er clever gemacht, ne? Das war jetzt nicht kein klassischer Elfer. Aber das halt schwierig, und der Fadli war tatsächlich auch ein bisschen mit holperig.
Ich bin eher
von so zurückgetrabt einmal, als er einen Fehler gemacht hat, wo ich dachte, ich habe ihn angeschrien. Ich so, lauf doch jetzt mal zurück.
Ich hatte das Gefühl, die waren platt.
Ja.
In der Abwehr, also ich weiß auch nicht.
Ja, die waren so, okay, so shit und so wie gelähmt. Und dann, das hat sich total aufs Stadion übertragen und auch halt auf die Stimmung. Und die geben halt den Fans halt auch nicht irgendwie mal so eine Lunte hin, wo die Fans dann auch mal zünden können, sondern es war die ganze Zeit so eine Soße, und das ist halt das Krasse so. Also deswegen freue ich mich wirklich, ich hoffe, dass Muheim zurückkommt, und ich glaube auch, dass es einen riesen Unterschied macht. weil die Aufstellung, ansonsten fand ich die Aufstellung gut. Also ich fand es total richtig, dass Kravitz gespielt hat, Richter draußen. Alles soweit so gut. Sahidi, fand ich, hat auch irgendwie mit Selbstvertrauen gespielt und Dompe und Selke vorne drin statt Latzel, alles gut. Unterschreibe ich alles, aber es hat ja nicht funktioniert.
Merlin Pozzin hat nach dem Spiel gesagt, dass sie es nicht geschafft haben, den Schwung vom Ausgleich mitzunehmen. Ja, haben wir gerade auch schon auf jeden Fall so gesehen. Und er sagt auch, die Überzeugung bleibt, auch wenn das Ergebnis wehtut. Also
die Überzeugung bleibt?
Oder die was? Überzeugung bleibt.
Ja, ganz schwierige, was soll er anderes sagen? Genau, ganz schwierige Pressekonferenz, kannst du nicht sagen. Er ist jetzt auch noch nicht der Trapattoni, der dann so völlig, oder der Typ, der Charakter, der völlig willens auf den Tisch haut, ist wahrscheinlich auch nicht angebracht. Was intern ist, weiß ich nicht. Ich denke, da werden da andere Spieler sich auch mal irgendwie so zu Wort melden, hoffentlich. Aber es war nach dem Spiel auch so eine Atmosphäre, dass beim Schalke hat ja noch Mikkel Bronsi-Dompe sich so ein bisschen angegangen und Wortgefecht und keine Ahnung. Und das war so eine Down-Stimmung im ganzen Stadion, dass so ein Gerangel, so ein Wortgefecht, das hätte gar nicht gepasst. So, es war so mies, wo man dachte, so shit, ey, jetzt haben wir irgendwie alles verloren und alle haben die Köpfe hängen. Also es war so zurück in alte Zeiten und also das war wirklich nochmal, man ist nicht wütend, sondern alle waren enttäuscht. So war das halt schon eine Stufe schlimmer und ich hoffe, dass sie so wie wir heute darüber reden und dann einfach sagen, okay, alles klar, wir ziehen jetzt den Schlussstrich, wir gucken auf die Tabelle, wir gucken uns jetzt mal eine Stunde Szenen an, die wir gut gemacht haben, alles Negative blenden wir aus und dann überlegen wir jetzt mal mit dem Trainerteam, wenn Muheim zurückkommt, reicht das, um irgendwie auf 0 bis 1 Tore zu spielen oder müssen wir sagen, ey, fuck off, wir müssen einfach jetzt die Scheiße irgendwie vorne gewinnen und sagen, also 3 Tore ist unser Ziel und wenn wir eins fangen, ey, alles cool, kein Stress. Wir können halt diese Feinabstimmung jetzt in der Endphase der Saison jetzt halt nicht mehr so richtig abstimmen. Es ist, wie es ist, Flucht nach vorne.
Ist euch aufgefallen eigentlich, dass während des Spiels die Ergebnisse von den anderen Spielen nicht durchgesagt
wurden? Ja, habe ich irgendwann mal gecheckt. Ich so, Köln, hä?
Ja. Aha, krass. Und also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber hätte das vielleicht dem Stadion nochmal so einen Push gegeben, wenn du irgendwie eine gelb-rote Karte für Köln einblendest oder irgendwie, dass Hannover 1-0 in Führung gegangen ist? Was das, also, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass auch das Stadion zwischenzeitlich so ein bisschen gelähmt war von der Atmosphäre vor dem Spiel, in der ersten Halbzeit noch komplett getragen, aber ich fand so in der zweiten Halbzeit war auf einmal so ein, ja, man ist wie in so ein Loch gefallen, so, weil irgendwie...
Da fand ich übrigens die Ansage von Stübi diesmal gut. Davor hatten wir schon mal gesprochen, so, ja, weiß ich nicht, so, dass...
Ja, er hat sich ja schon mit dem Sagen hat er sich quasi schon entschuldigt, ne, dass es eigentlich nicht seine Art ist. So,
Ja, aber diesmal hat er gesagt, also positiv, ne, jetzt lass doch mal alle und hat irgendwie hat es so gepasst, fand ich. Und, was war die Frage nochmal, worauf wird hinaus? Irgendwas?
Ob in Köln, ob man das hätte einblenden sollen.
Ja, gegen Hannover. Ich finde da tatsächlich fast im Gegenteil. Ich finde, wenn jetzt irgendwie Köln hinten liegt, das hätte nicht so gepusht, hätte ich eher gesagt, so, ey, mein Gott, ey, auch das noch, alle spielen wieder von HSV und wir nicht und wir sind so dumm. Also ich glaube, was den HSV pusht und das glaube ich auch, ist zum Beispiel jetzt so ein Sieg Freitag, wenn Magdeburg gewinnt, so. Bis jetzt haben alle immer für die gespielt, HSV musste immer nur nachlegen und die Tabelle war schon irgendwie so wie auf dem Silbertablett und sie hatten irgendwie dann keinen Druck, weil wenn wir jetzt auch nicht gewinnen, ist jetzt auch nicht so schlimm und wenn er mal irgendwie da Falsche führt oder sowas, dass dann vielleicht auch nochmal, also hätte vielleicht Hannover, er hätte Köln vielleicht mal geführt, dass sie dann sagen, ey, fuck, okay, jetzt müssen wir mal oder, also ich finde es aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es okay, dass es nicht eingeblendet worden ist.
Ja, okay. Malle.
Ja, was geht da?
Trainingslager Malle. Seitdem ein Spiel gewonnen, aus 4 Spielen.
Ja.
Kann man sagen, nee, hat sein Ziel oder seinen Sinn verfehlt?
Ja, im Nachhinein sicherlich ja, ne? Aber ich finde es tatsächlich, das Spiel danach hast du gewonnen, alle sind, glaube ich, irgendwie positiv
abgereist. Also das heißt, jede Woche jetzt nochmal.
Du musst es häufiger ein. Ja, ich denke, jetzt nochmal kurzfristig. daran liegt es. Also, ich finde Malle, so eine Ausrede, in Anführungsstrichen Ausrede, ist willenlos. Auch diese. Seit irgendwie die Ticketpreise für Ulm bekannt worden sind, ging es back up. Dann war das Pyro, was wir in der 60. gezündet haben, irgendwie mit den Raketen auf Schalke und so. Sowas, ja, alles irgendwie ein bisschen, aber das ist so im Mini-Prozent, 0, irgendwas Prozentbereich, dass das vielleicht irgendwie einen Einfluss hat. Das kannst du nicht zählen.
Okay.
Ja. Also in meinen Augen.
Ja, es gibt ja die Ansage intern, dass die nur noch die wirklich absoluten Haupt- und Premium-Sponsoren jetzt Anspruch haben, nochmal mit dem einen oder anderen Spieler was zu machen. Ansonsten wird ja seit ein paar Wochen schon alles komplett abgeblockt, also kompletter Fokus von außen, zumindest wird vorgegeben für die Spieler, dass der stattfinden soll. Also die Chancen stehen jetzt gerade nicht so gut, dass wir nächste Woche nochmal einen Spieler hier im Podcast haben, aber nochmal, die Spieler müssen einfach irgendwie, finde ich, sich dann selber in die Verantwortung nehmen. Ja, ich glaube, das sind jetzt auch viele Floskeln, die da einfach nur rauskommen können, wenn der Trainer jetzt nochmal eine Ansprache hält. Das muss schon aus den Spielern selbst herauskommen, weil letztendlich muss sich jeder Spieler selber fragen, welchen Anspruch hat er an sich, wenn er irgendwie seinen Vertrag verhandelt, wenn sein Berater ihn vertritt, wenn er sagt, bin ich eher ein Erstliga- oder ein Zweitligaspieler, ja, und wenn man da mal ehrlich zu sich selbst ist, dann muss man sagen, bin ich dazu in der Lage, als Spieler gegen Darmstadt, in Darmstadt meine Leistung abzurufen, in einem Teamgedanken und so zu performen, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, dass wir das Spiel da gewinnen. So, für etwas Sensationelles. Ich verlange das ja nicht, dass sie sollen ja gar nicht gegen den Abstieg kämpfen und gegen die Tiefen der Tiefen, sondern die sollen ja für das geilste Ziel kämpfen und laufen. Und da hoffe ich einfach, dass die Charaktere stark genug sind, da an auch mal sich selbst zu hinterfragen und aufzuraffen.
Und da haben uns einige geschrieben und haben gefragt, was macht der HSV eigentlich dafür oder was kann man jetzt machen, um die Birne frei zu bekommen? Genau. Ist es ein Mentalcoach? Ne? Und da haben uns einige auch geschrieben und gefragt, hat der HSV sowas eigentlich? Wisst ihr da irgendwas? Und ja, der HSV hat einen Mentalcoach und eine Mentalcoachin. Und zwar Chiara Behrens. Ihr findet sie auch bei LinkedIn. LinkedIn wahrscheinlich auch, aber bei Instagram auch. Chiara Behrens de Luna. Und die ist nicht nur für den DFB-Nachwuchs, sondern auch für den HSV ist sie als Teampsychologin unterwegs, als Mentalcoach. Und schwört da und versucht die Spieler eben da vom Kopf her so frei zu bekommen, dass sie sich mit so Sachen nicht belasten. Und da macht man einiges. Vielleicht kriegen wir sie ja mal dazu, mal hier in den Podcast einzuladen. Finde ich ein total spannendes Thema, wie man da so mit den Spielern arbeitet, wie man das hinbekommt, eben diesen Druck, gerade der vielleicht auch in Hamburg vielleicht sogar stärker ist als in anderen Städten, da den Druck zu nehmen und sie da einzuschwören.
Absolut, zwei Punkte dazu. Also erstmal hatte ich auch schon öfter mal Namen gehört, auch mal andere. Also in den letzten Jahren wurde da sicherlich die eine oder andere Person auch mal ausgetauscht. Und trotzdem ist
zu Recht,
ist immer nur der Kopf gewesen. Ja, aber es ist natürlich auch so, es ist ganz schwer, sowas wird meistens zur Verfügung gestellt und auf Abruf können sie dann solche Gespräche in Anspruch nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Leute verdonnert werden. Ich glaube, das ist auch der Ansatz von so einer Teampsychologin, die dann nicht sagt, wir müssen reden, du hast scheiße gespielt, sondern die müssen halt das dann auch wollen. Und ich hoffe, dass da der ein oder andere, der da meinetwegen irgendwelche Flunsen im Kopf hat, ernsthafte Flunsen im Kopf hat, das dann auch in Anspruch nimmt. Ich muss sagen, ich würde es immer so gar nicht so ausufern lassen, sondern schon dann beim Sport, also ich kann total verstehen, wenn wir uns schon so heute Morgen den Kopf zerbrechen, das muss ja bei denen hoch 100 sein, hört nicht zu, wenn wir hier den Podcast haben, diese Woche könnt ihr mal pausieren, liebe HSVer, weil das wird sicherlich nicht dazu führen, dass ihr besser spielt, aber ich glaube, man sollte schon so darauf vorbereitet sein, ja, wenn mal so ein Ball dann unglücklich vor die Füße des Gegners stolpert oder der Spielverlauf mal nicht gut ist oder mal eine Unterbrechung kommt oder der Schiri mal scheiße ist oder so. Das sind so Sachen, da erwarte ich, dass jeder im Kopf da jetzt dann nicht mental sofort zusammenbricht und alles zusammenklappt wie im System, sondern dass man da auch gegen Widerstände, das ist ja auch eine Qualität, die du haben musst, wenn du den Anspruch haben möchtest, in die erste Liga aufzusteigen, dann kannst du nicht sagen, ja, wir brauchen dafür maximal viele Spiele, wo alles nach unserem Gusto läuft, ja, sondern da musst du auch die Spiele gewinnen, wo du Widerstände hast, so, und da hoffe ich, sind die Spieler auch von so einer Teampsychologin dann mal darauf vorbereitet worden, ja, also Pfiffe der Fans, negative Presse, so Rückschläge, da.
Glaubt ihr, dass das ein Generationsding ist, oder ist das eine Sache, die typabhängig ist, also ist das eine Sache, die, ich meine, wenn man sich mal so in seinem Umfeld, im Berufsleben, mit der jüngeren Generation manchmal auseinandersetzt, hat man manchmal das Gefühl, dass in Widerständen das manchmal nicht mehr so...
Total. Selbstreflexion ist nicht mehr da. Also jeder denkt
nicht
natürlich
bei allen, in seinem
Mikromundo so. Doch, ich glaube schon, dass das schon, also natürlich nicht bei allen, aber bei viel mehr als früher, glaube ich, ist jetzt mittlerweile. Dafür wird aber so wiederum Psychologie, so werden so Sportpsychologen mehr in Anspruch genommen als früher, wo die Hälfte der Vereine nicht mal einen hatte, so. Aber ich glaube schon, dass du ganz verschiedene Kulturen und ganz verschiedene Denkweisen da zusammenkriegst und da ganz viele ganz abstruse Denken haben.
Ich glaube, totale Trainersache jetzt, dass der sie rausholt mit Hilfe der Psychologin. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so abläuft, so die Psychologin macht gar nicht so Einzelgespräche, sondern gibt vielleicht dem Trainerteam so Tipps oder die fragen mal, was können wir dann noch machen, um jetzt irgendwie mental was zu ändern, sei es jetzt diese Kinderfotos in die Kabine hängen, was sie mal gemacht haben, oder sollen wir jetzt nur positive Szenen zeigen, sollen wir irgendwie den Spielern sagen, ich glaube, das ist halt, es gibt ja verschiedene Szenarien, zum Beispiel damals bei Hertha war so, hat Margaret dann ja im Rückspiel nicht mehr die Aufstellung gemacht, sondern die Mannschaft, aber ich glaube, da sind wir jetzt ja nicht, ich glaube, dass schon irgendwie alle irgendwie mehr oder weniger zufrieden mit dem Coach sind, mit der Taktik und alle können einigermaßen nachvollziehen, warum man was macht, warum er etwas bewirken will, was, glaube ich, bei Magath, bei Hertha damals schwierig und da hatten einige einfach wirklich Fragezeichen, warum wurde der jetzt aus dem Kader gestrichen, warum ist der jetzt dabei, und dann hat man ja der Mannschaft so das Heft in die Hand gegeben, okay, dann, also sagt ihr, wie ihr das machen wollt, dann müsst ihr aber auch Gas geben, und dann haben sie halt Gas gegeben. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht oder noch nicht. Da muss aber irgendwas passieren, weil es liegt ja am Kopf, und ob es jetzt generationsübergreifend ist oder nicht, aber es geht mir auf den Sack, weil andere Mannschaften, andere, die sind ja nicht älter oder jünger irgendwie, die da spielen, und die kriegen es auch irgendwie geschissen. Und wir können es nicht seit 7 Jahren irgendwie immer andere Spieler haben, die immer nur psychologische Loser sind. Also
ich glaube, Merlin Polzin war ja einer, der sehr lange rein operativ die Taktik analysiert und rauf und runter und vorgegeben hat. Ich glaube, jetzt ist der Trainer der Mann, der noch viel mehr Einfluss als die Teampsychologin auf die Spieler hat und muss der beste People-Manager sein, ja, was ja sowieso die moderne Rolle des Fußballtrainers heutzutage ist. Und ich glaube, das ist für ihn jetzt, für Polzin, eine Riesenchance. So muss er es positiv sehen. Wie kriegt er jetzt die Spieler so angepackt, dass er, dass sie eben ihre Leistung abgerufen bekommen? Daran werden auch die Trainer heutzutage gemessen. Die besten Trainer haben es halt immer geschafft, das Beste aus den Spielern rauszuholen, sodass die Spieler sogar am Ende zu den Trainern wollten, weil sie wussten, der holt aus mir am meisten heraus. Siehe Guardiola oder Kloppo. Und dann muss ich sagen, wäre meine Idee noch, ehrlich gesagt, die Aufstellung kannst du nicht in meinen Augen 2 Stunden vor Spielbeginn abgeben, sondern würde ich schon tatsächlich mal überlegen, ob ich die 24 oder 36 Stunden vorm Spiel abgebe, sodass jeder dann auch weiß, okay, ich spiele da, und sich nicht dann irgendwie...
Aber glaubst du nicht, dass die Spieler das vorher wissen?
Ja, also es wird jetzt, der ein oder andere Spieler wird immer gesetzt sein, der wird jetzt sowieso nicht daran zweifeln, ob er spielt oder nicht, aber vielleicht gerade die paar Spieler, die bis zum Ende sich überhaupt Gedanken machen, ob sie spielen oder nicht, da würde ich schon ganz gut finden, wenn die 2-3 Tage vorher Bescheid bekommen im Gespräch, so, ich baue am Wochenende auf dich, sodass sie dann auch Zeit haben, sich auf das Spiel einzustellen und nicht bis 5 Stunden vor Spiel darüber nachdenken, ob sie spielen oder nicht spielen.
Ja, ja. Wenn es hilft, dann soll es so sein.
Was glaubt ihr denn, was könnten so für wilde Theorien sein, warum es gerade so ist, wie es ist? Ich hau mal eine raus. Juve 1887 hat uns geschrieben, der HSV muss ein soziales, geheimes Projekt des Staates sein. Anders ist es nicht zu erklären. Habt ihr sonst noch irgendwelche willenlosen Sachen?
Ja, es gibt noch viele, die sagen, dass die DFL das alles so fordert, weil sie das Relegationsspiel mit dem HSV haben wollen, damit da noch mehr Geld in die Kassen kommt.
Erik Huber zum Beispiel könnte dran gelegen sein, dieses Spiel ist einfach fest eingeplant in der Saison.
In der Budgetplanung.
Es geht nichts darum, Oder will man doch einfach zu Hause aufsteigen?
Ich erinnere mich an die Zeiten, ich glaube an das erste Relegationsspiel, das wir in der ersten Liga waren, das hat man noch umsonst bekommen, wenn man eine Dauerkarte hatte.
Also man hat aber schnell gemerkt, dass das noch eine Sache ist.
Eine Cash-Cow.
Das war einem so peinlich, dass man an der Relegation war, das kriegt ihr nochmal in Clou, und jetzt ist es wahrscheinlich Top-Spiel Kategorie 0 oder sowas, also die höchste. Ja, ich bin ja auch bei der schwarzen Magie.
Schwarze Magie?
Nach wie vor. Es ist alles schon so oft ausgetauscht, alles anders probiert. Es ist auch wahnsinnig, dass es jetzt, dass man aus 3 Spielen 1 Punkt holt, die letzten 3 zu diesem Zeitpunkt und zu dieser eigentlich Gefestigkeit, die man hatte als Mannschaft, Team, Verein. Also
ich bin bei, es ist ein ganz instabiles Gebilde, diese Mannschaft. Die Abwehr ist immer, obwohl sie super übrigens statistisch gesehen eine ganz gute Defensivleistung hat, was die Gegentore angeht. Aber ich glaube, wenn du im Sturm da 1-2 Personalthemen hast, aller Verlängerung, Vertrag, ja, nein, in der Abwehr 1-2 Verletzte, dann reicht es aus, dass du nicht mehr an die 95-90% rankommst, und wenn du die Qualität nicht abgerufen bekommst, dann reicht es selbst gegen Karlsruhe nicht, weil dann bröckelt, dann fängt der Kopf an nachzudenken, dann bist du nicht mehr dominant und so weiter. Ich glaube, das ist dieses wackelige Gebäude, was wir da einfach noch haben.
Julius Kassi schreibt uns, 47, Muchel, was war da vorm Spiel los? Bierdusche für den A-Rang auf der Süd. Ja, man darf, man kann sich im Stadion gar nichts mehr, also man wird...
Ist der Bier runtergefallen oder was?
Nee, pass auf, also ich kann es gerne erklären, wie es gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall wird man überall beobachtet, deswegen muss man echt immer vorsichtig sein, was man macht.
Ist nicht unter dir die Rollis auch? Nicht, dass die Rollis dann...
Egal, wer es auf den Kopf bekommen hat, also es war nicht mein Bier, sondern es war das Bier von einem Sitznachbarn, der da sonst, also es sind eigentlich Dauerkartenplätze und die waren nicht da, hatten die Karten weitergegeben und die hatten ihr Bier vorne auf den gestellt, also auf die Brüstung. Und ich kann's ja immer nicht nachvollziehen. Weißt du, wir haben in der ersten Reihe immer relativ viel Platz, dass man da durchgehen kann. Ich verstehe es immer nicht, wie Leute da durchgehen und diese Biere immer umschmeißen. So. Also wenn du kannst doch da so, du siehst es doch, aber es gibt Leute, die achten da überhaupt nicht drauf, sondern die knallen da immer durch. Und in dem Fall war es auch wieder so. Es ist jemand auf seinen Platz gegangen, ist dort durchgegangen und hat das Bier umgerissen und es ist umgekippt und natürlich gleich nach unten gekippt. Und bin aufgestanden, habe einmal nach unten geguckt und habe nur gesehen, wie die Leute hochgeschaut haben und so total gepisst waren. Ich so, oh scheiße, ich habe mich gleich wieder hingesetzt. Es war nicht mein Bier, es tat mir mega leid für die Leute, die da unter saßen, das ist echt immer scheiße. Du sitzt da, du guckst natürlich nicht die ganze Zeit nach oben, kommt da jetzt was? So, und dann auf einmal kommt von oben das Bier runter. Ja, ich habe aber gesehen und es gibt Leute, die haben sich so Bierhalter, gibt es, die du an diesem Gitter befestigen kannst, wo du das Bier reinmachen
clever.
Kannst, dass es nicht mehr umkippt. Wir werden das mal recherchieren oder wenn ihr das habt.
Wir haben das gleiche Problem ja in der Loge auch. Wir sitzen ja auch quasi an der
Rüstung. Da kippt der Champagner runter, ne?
Ja, nee, auch manchmal, ja. Aber auch wenn wir dürfen nicht mehr Bier abstellen, ist jetzt verboten worden, weil es zu oft passiert.
Ja.
Dann machen es trotzdem. Aber ist zu oft passiert und jetzt ist aber von uns intern auch die Ansage, es wird mal unten, weil die haben uns schon so krass auf dem Kieker. Links und rechts wird es natürlich gemacht.
Wer sitzt unter euch? Ist das hier der Ellermann?
Nee, leider nicht. Da könnten wir sonst mal was runterkippen.
Er wird da unten sitzen. So.
Ja, aber 1-2 waren auch schon mal so aggressiv. Ich komm jetzt hoch und hau euch aufs Maul. Also
ja,
deswegen.
Ja, es war dann immer so Samstag oder Freitag spielen.
Sind
oder?
Dann aber an der Security gescheitert, weil sie kein Band hatten.
Ja.
Also, komm doch. Ja, und nee, da unten ist da tatsächlich auch Loge darunter sozusagen. Ja, ja.
Aber also, Ellermann sitzt doch da irgendwo, ne?
Ja, ich glaube irgendwo.
Er verlinkt uns jetzt immer in seinen Stories.
Ja, hab ich auch gesehen.
Ja, also als wenn wir das teilen würden, ganz ehrlich.
Ganz come wild. On. Genau. Ja, muss man. Aber so ein Halter für Drinks ist ja nicht gar nicht so schlecht. Also eigentlich bin ich auch da hingefahren und dachte so, ey, wir müssen jetzt mal hier irgendwie das Ulm-Spiel planen. Wer bringt noch eine zusätzliche Musikbox mit? Was machen wir? Welche Gadgets? Ab wann treffen wir uns am Parkplatz? Machen wir vorher schon irgendwie eine Pre-Party? Was machen wir danach? Und dann musste ich mit so einer Scheiße beschäftigen jetzt. Ich hoffe einfach nur, dass wir gewinnen und Magdeburg nicht gewinnt, sodass wir es auf sicher gegen Ulm dann in der eigenen Hand haben, wenn wir da gewinnen, dass wir dann aufsteigen.
Kommen wir mal zum Gegnercheck zum 32. Spieltag, den Pia uns netterweise geschickt hat. Pia, vielen Dank von dieser Seite. Wir spielen am Samstag, den 3.5. um 13 Uhr am Böllenfalltor in Darmstadt. Darmstadt ist aktuell auf Tabellenplatz 12 mit 39 Punkten nach 31 Spielen und hat eine Tordifferenz von +4. Man könnte jetzt sagen, für Darmstadt geht es um nichts mehr. Weder nach unten noch nach oben. Wenn ich das jetzt mal... Ja,
absolut.
Das ist, so das gibt ist es interner, dass wir wissen, dass die vielleicht auf Malle sind diese Woche oder so. Malle-Opening ist ja jetzt und Hat man da was gehört?
Nee, das Einzige, was ich hier ablese oder Pia uns hier rausgearbeitet hat, dass sie die letzten drei Heimspiele gewonnen haben und auswärts wesentlich schwächer sind als im eigenen Stadion, was natürlich für uns erstmal de facto eher schlecht ist.
Absolut, absolut.
Gegen Hertha waren die Darmstädter deutlich mutiger und obwohl Hannover sehr griffig war und bissig und schnell nach vorne. Hornby hat diese Saison schon drei Doppelpacks gemacht und das immer zu Hause. Also das ist auf jeden Fall jemand, auf den wir gerade zu Hause achten sollten. Genau, Topscorer sind Isaac Lindberg mit 7 Toren, ist mit 14 Toren, hat die Nummer 7, ist Mittelstürmer. Dann Hornaby, wie eben schon gesagt, mit seinen Doppelpackquote zu Hause mit 10 Saisontoren, mit der Nummer 9. Und Kilian Korridor ist auch Mittelstürmer und hat bereits auch 8 Tore. Also die Stürmer vorne haben schon ordentlich gescored. Ansonsten, welche Player sind noch zu beobachten, beziehungsweise welche sollte man im Auge haben? Das ist einmal der Kleefisch mit der Nummer 17 im defensiven Mittelfeld. Der Torwart Marcel Schuhen ist auch nicht ohne, also macht seine Sache da ganz gut. Und Philipp Förster im offensiven Mittelfeld mit der Nummer 18. Dann nochmal ein kleiner Side-Information. Der schnellste Spieler im offensiven Mittelfeld ist Luca Massaglia mit der Nummer 8. Also der scheint ziemlich schnell zu sein. Den sollten wir im Auge behalten, gerade mit unserer Abwehr, die ja doch in der einen oder anderen Situation nicht die schnellsten sind. Auch jetzt wieder gegen den KSC, der Wackler von Hatzigadunic, wo er dann kaum hinterher kam. Also da muss man auf jeden Fall achten, dass du darauf achten, wenn du dann so einen schnellen Spieler hast in der gegnerischen Mannschaft, dass du da gut stellst. Trainer bei den Darmstädtern ist ein alter Bekannter aus Bremen, und zwar Florian Kohfeldt. Letztes Spiel in der Hinrunde war übrigens 2-2.
Am Freitag spielt Schalke gegen Paderborn. Also Paderborn spielt und Magdeburg gegen Münster. Bin ich mal gespannt, ob die vorlegen oder nicht.
Vorlegen war bisher bei uns jetzt in den letzten Wochen irgendwie immer geht so. Ja, ich aber auch ganz ehrlich, ne, dieses Vorlegen oder nicht.
Es macht mich fertig. Ja. Ich glaube, alle, der ganze Verein hofft auf ein frühes Tor, damit man nicht in diesen Tritt reinkommt. Ja. Da wird man, glaube ich, auch die Taktik drauf ausrichten. Ich hoffe, dass Muheim irgendwie spielt und sollte da noch 50-50 sein, wirklich kurzfristig denken. Und wenn er dann danach wieder ausfällt, ist Hauptsache, er haut jetzt irgendwie erstmal die 90 Minuten rein und gut ist. Und man sagt ihm, ey, mach einfach keine Sprints, mach zu 80%, dann machst du ein bisschen Stellungsspiel, rückst ein bisschen ein, schießt die Ecken, schießt die Standards und das ist schon alles geiler, als wenn Heftig spielt. Ich denke mal, der wird hoffentlich irgendwie spielen. Ansonsten, die Aufstellung kannst du ja verändern. Die Frage ist, wie du sie veränderst. Also so viel würde ich nicht verändern.
Ich bin gespannt.
Selke ist to be discussed vorne mit Glatzel.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich würde Muheim auf jeden Fall bringen.
Ja. Muheim wollte ich auch nochmal sagen. Gruß an die medizinische Abteilung. Ne? Tape, fit, spritzen, massieren. Nicht ganz so viel schon, weil soll schon auch dann performen können und da ein, zweimal vorher ordentlich mittrainiert haben.
Mir reicht ein Spiel noch.
Aber mir reicht auch ein Spiel, das Ding muss so betäubt sein, dass er das irgendwie 90 Minuten durchbekommt, weil nochmal, kann er nach Ferien machen, er muss jetzt mal 3 Punkte holen. Es bringt uns nichts, wenn er nächste Saison da an Spieltag 1 und 2 die Paraden macht. Also das, ja, der muss spielen.
Und sehe ich komplett genauso. Also Muheim, wie gesagt, würde ich bringen. Ich bin bei Karabetz gespannt, was er da macht, ob er dort wieder mit Richter startet oder mit Karabetz. Frei hat sich jetzt nicht unbedingt in den Fokus gespielt, dass man sagt, den lassen wir von Beginn an spielen.
Kannst natürlich auch einen ganz wilden Move machen, Schonlau rein, El Fatih nach vorne rücken, hast halt mit Meffert und El Fatih 2 eher defensivere und mit Reis, also er ist auch eher im defensiven Zuhause als im offensiven, aber
dass die Achterposition mal unser Problem ist im Aufstieg, hätte ich.
Königsdörfer kannst du für eine offensivere Variante noch hinsetzen.
Ja, aber auch das, ne? Die Einwechslung, alles offensiv, aber im Endeffekt ist das Problem im Moment einfach unser Mittelfeld.
Ja, vielleicht so ein gut aufgelegter Richter. Soll er keine Tore schießen, soll er irgendwie seine Spirenzchen da machen. Aber also eigentlich ist Muheim rein und für mich. Ja, Glatzel, Selke, Glatzel. Für mich ist es auch mal okay, wenn Glatzel anfängt, hätte
ich gesagt jetzt. Für mich ist ehrlich gesagt, wenn die Verfolger patzen, dann würde ich schon defensiver aufstellen, als wenn die Verfolger vorher die Punkte geholt haben.
Okay.
Da würde ich dann, ich würde das schon Plan A und B nochmal in der Schublade haben.
Ja, wir werden sehen. Ist jemand da? Nee, ne?
Ja, doch.
Ja, bist du da?
Klar. Saisonendsport. Auf jeden Fall safe. Ich habe Darmstadt und Fürth-Karte bekommen. Apropos Karten, Pia hatte uns noch eine Nachricht geschickt. Ich spiele sie mal eben ab.
Dann,
Machen wir nochmal von vorne. Bei all der Scheiße, die wir da gestern auf dem Platz gesehen haben, möchte ich einmal was Positives loswerden. Und zwar vielen, vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben und mir noch ein Ticket gegen Ulm angeboten haben. Ich habe mich so gefreut, habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und was für eine geile Community. Danke, danke, danke euch. Ich habe jetzt ein Ticket. Ich werde gegen Ulm im Stadion sein, das letzte Heimspiel. Hoffentlich geht das anders aus als dieses Heimspiel. Und einfach nur vielen Dank.
Pia ist glücklich, ihre Stimme überschlägt sich. Sie hat ein Ticket für Ulm bekommen, was tatsächlich nicht einfach war, aber es haben uns echt einige geschrieben, die Mitleid mit ihr hatten oder sie gesagt haben, bevor sie das irgendwo in die Ticketbörse geben und es irgendjemand bekommt, soll es Pia bekommen. Also vielen Dank an die Community, die uns hier jede Woche hört und uns so zahlreich geschrieben hat. Also das funktioniert immer ganz gut. Was gibt es sonst noch zu berichten? Ich habe vorhin noch ein Bild reingestellt in unsere Podcast-Gruppe mit einem Riesenpokal, ein ehemaliger HSVer, HW4. Er macht alles richtig.
Der Kollege hat den spanischen Copa irgendwas geholt, ne?
Der Rey, glaube ich, ne?
Copa der Rey. Abgefahrenen Finale gegen Real Madrid. Ja, das HW4, wer hätte das gedacht? Damit es fühlt sich immer noch nicht richtig an, dass HW4 bei Barcelona ist und da so einen Pokal in die Hand hält. Aber Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch von unserer Seite hier
an. Scheint ein Champion zu sein.
Ich hab zufällig ein Barbares und ein Heiko Westermann, ein altes Trikot vom HSV, das werde ich jetzt zu seinen Ehren gegen Ulm anziehen.
Ja, stark.
Ich komme mit HW4 ins Stadion.
Dann, wie kommst du, also bist du Samstag los, abends zurück wieder? Oder
machst du Ehrlicherweise haben wir es noch gar nicht geplant so richtig. Nee, ich muss am Sonntag wieder in Hamburg sein.
Oh, okay.
Ich habe am Sonntag
Probe für den Aufstiegssong.
Ich muss am Sonntag auf jeden Fall wieder in Hamburg sein. So, ich möchte über Aufstiegssongs und sonst was möchte ich einfach nicht mehr sprechen.
Es wurde ja schon gedreht bei uns in der Loge, ne?
Ja.
Wie man bei Instagram gesehen hat.
Ah, was wurde gedreht?
Es wurde was für ein Aufstieg gedreht. Also nicht von der von der Loge, dass wir jetzt was gedreht haben, sondern ihr werdet es natürlich sehen beim Aufstieg. Es wird auch an der, ich glaube, an der Leinwand gezeigt beim HSV und auch auf Social Media geteilt werden. Da wurde ein bisschen getrellert.
Glaubt ihr, die ein oder andere Brauerei hat auch schon Aufstiegsbier produzieren lassen?
Ja, es könnte gut sein. Also ich hoffe, so ein Köpi könnte ich, also eine schöne Aufstiegs-Edition, so eine Dose. Ja. Also wir wissen von nichts, ne? Aber ich denke mal, also wenn ich Köpi wäre, dann würde ich sagen, na gut, so eine Charge. Jawohl, wie lange braucht das Vorlauf?
Weiß ich
nicht. Einfach mal machen, ne? Ja. Irgendwie so ein Ding, so ist das schon geil, so Aufstieg.
Ansonsten wäre das einfach, wenn die geöffnet und werden in andere Dosen wieder umgefüllt.
Ansonsten kennt alle Copyshops nochmal abklappern, wo irgendein Geheimauftrag mit 200 HSV-Aufstiegs-Shirts gedruckt werden soll.
Ja, die müssen auch sind schon in der Schublade, das Datum wird wahrscheinlich
seit Jahren.
Das wäre geil. Gucken,
die Druckerei lebt nur noch wegen dieser Aufträge Jahr für Jahr.
Ja. Ich weiß, dass der HSV auf jeden Fall so eine große Charge an blauen Shirts immer bestellt hat, so für den Aufstieg, um dann ganz schnell Sachen drucken zu können.
Das wäre geil, wenn bei Aufstieg jetzt so die ganzen Chargen der letzten Jahre dann auch einfach rausgehauen werden an die Fans. So. Ja.
Die D-Mark-Preise durchgestrichen, Euro drauf. Ja,
so. Die Jahre immer durchgestrichen und ein neues Jahr daneben. Das ist ja schon wieder ehrlich.
Wir lachen drüber, aber so richtig zum Lachen ist einem irgendwie auch nicht.
Nee, aber man muss auf die Tabelle gucken. 3 Punkte Vorsprung, 31. Spieltag, wann hatten wir das schon mal?
Das ist der Optimismus.
Und das ist ja auch das, was zählt. Das ist ja, also die Tabelle lügt ja nicht.
Nein. Trotzdem, der 2-Punkte-Schnitt wird schwierig, ne?
Müsste eigentlich fast mal parallel gucken, aber keine Ahnung. Hätten wir jetzt am 31. Spieltag haben wir jetzt 53 Punkte. Also ich sage, in den letzten Jahren wären wir damit irgendwie auf Platz 5 gewesen oder
ein,
sowas.
Ein Hinweis noch, weil das wirklich auch sehr, sehr viele geschrieben haben und mich darauf angesprochen haben, ist, wollen wir denn so überhaupt in die erste Liga? Also das Argument muss man nochmal wirklich einmal sachlich abarbeiten. In der ersten Liga verändert sich so viel, der Kader, die Stimmung, die Mentalität, die ganzen anderen, also das ist ein ganz anderer Sport. Ich glaube, das kann man jetzt nicht aufmachen, das Fass, dass man in der ersten Liga besonders erfolgreich oder unerfolgreich wäre. Da tritt einfach noch so viel Veränderung an allen Fronten ein, deswegen ist das, glaube ich, jetzt so eine Sache, die man, dieses Argument lasse ich nicht gelten.
Was glaubt ihr denn, wie viele Punkte hatten wir denn letztes Jahr nach dem 31. Spieltag?
Ich habe auch gerade parallel geguckt, weiß ich nicht, aber ich...
53.
Nee. 52. Ein Punkt weniger, waren auf dem vierten Platz.
Ja. Ja, und ich sag, das Jahr davor, da hatten wir doch so ultra viele Punkte. Also am Ende der
Da wären wir auf Platz 4 gewesen mit 53 Punkten. Da hatten wir zu diesem Zeitpunkt 57 Punkte.
Ja, guck. So scheiße sind wir.
Ja, aber auf der anderen Seite, ey, manchmal reichen 57 Punkte nicht, dann manchmal reichen 54 Punkte, also.
Ja, alles, und wir haben hinten raus ja eigentlich immer gewonnen, die letzten zwei, drei, also meistens immer irgendwie noch ganz gut performt. Ja, also ist jetzt alles nichts, Muchel, du musst es vor Ort richten.
Ich werde alles tun und geben.
Hau alles rein, klopf den Spieler nochmal auf die Schulter, sag, sie sollen sich in die Hose scheißen. Und dann irgendwie eine Nuss vorne reinmachen.
Ja.
Und es geht, in meinen Augen stand irgendwie über eine Einzelaktion, mal so ein Torschießen 1-0 und dann sieht die Welt anders aus. Wir können eigentlich nur irgendwie eine Kerze anzünden und hoffen, dass das ist. Irgendwie müssen wir uns jetzt über die Ziellinie retten.
Ich habe gehört, dass in ganz Norddeutschland Pyro ausverkauft ist jetzt. Also da wird es einiges in Darmstadt und auch gegen Ulm geben. Also da können sich hier mal die Spieler vorbereiten.
Ich möchte mich bei euch bedanken für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch, euch Hörern und euch beiden hier genug Kraft geben jetzt für den Saisonendsport. Und ich würde gern abschließend euch noch einmal fragen, was tippt ihr für Samstag?
Oh, also mir geht's schon mal besser als vor 50 Minuten. Ich tippe, weil ich ein Überzeugungstäter bin und irgendwie dran glaube, dass Muheim zurückkommt, wir nur ein Gegentor fangen und wir irgendwie zwei Tore schießen, ein 2-1. Ein 1-2.
Mhm. Hallo Muchel, ich bin Kai.
Ja.
Auch an dich vielen Dank für diese Stunde. Ich glaube, die Mannschaft wird sich aufdehnen und zu dieser Musik ihren Mojo wiederfinden, so wie ich ihn heute wiedergefunden habe. Deswegen glaube ich auch ein 1-2 für den HSV.
Ich möchte mich bei euch bedanken und würde schließen mit den Worten 0-2 und nur der HSV.
Nur der HSV. Dankeschön.
Nur der HSV.